Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Der Klimawandel beschäftigt uns auch heute mal wieder und dabei vor allem die Frage, wie er sich noch aufhalten lässt. Das Hauptproblem beim Klimawandel ist ja bekanntlich, sind bekanntlich die Treibhausgase und hier vor allem CO2. Der CO2-Ausstoß muss deshalb so schnell wie möglich runter und am besten sollten wir auch noch massenhaft CO2 wieder aus der Atmosphäre herausholen. Wie sich das beides am besten umsetzen lässt, damit haben sich jetzt verschiedene Gutachten und Studien beschäftigt. Mehr dazu gleich. Außerdem geht es bei uns um Cybersicherheit und Datenschutz und um fragwürdige Gentechnik-Baukästen aus dem Internet. Mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Umwelt und Verbraucher. Eigentlich ist der Fall klar. Der CO2-Ausstoß, der muss nach unten und zwar möglichst bald, wenn Deutschland seine selbst gesteckten Klimaziele noch erreichen möchte. Doch wie das gehen sollte, darüber wird immer noch gestritten. Ein Gedanke ist es, CO2-Emissionen in allen Bereichen nach und nach teurer zu machen. Bundesumweltministerin Svenja Schulz will genau das jetzt tun und hat heute gleichzeitig eine Klimaprämie für Bürger versprochen. Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Barbara Schmidt-Matern. Frau Schmidt-Matern, vorgestellt wurde ja nicht etwa ein konkreter Gesetzentwurf, sondern gleich mehrere Gutachten, wie so eine CO2-Bepreisung funktionieren kann. Was empfehlen denn die Wissenschaftler?
Naja, vielleicht muss man erstmal vorwegnehmen, Stefan Römer, dass über dieses Thema CO2-Preis beziehungsweise wie kann denn Deutschland seine Klimaschutzziele bis zum Jahr 2030 einhalten, dass darüber in der Koalition seit Monaten gerungen, auch ganz offen gestritten wird. Heute, Sie haben es schon erwähnt, hat die Bundesumweltministerin von der SPD diese drei Gutachten vorgelegt. Nomen est omen, kann man da schon sagen. Der Titel der Pressekonferenz war nämlich heute, wie kann ein CO2-Preis sozial gerecht gestaltet werden. Das ist das, was im Moment alle, die in den Fachkreisen hier im Regierungsviertel mit dem Thema beschäftigt sind, umtreibt, um eben auch die Akzeptanz bei der Bevölkerung durchsetzen zu können. Und wie sehr die Umweltministerin das beschäftigt, das hat sie heute selber noch einmal gesagt.
Sie wissen, dass ich mich schon seit vielen Monaten mit der Frage beschäftige, wie ein CO2-Preis sinnvoll eben so ausgestaltet werden kann, dass er auf der einen Seite den Klimaschutz voranbringt, aber auf der anderen Seite möglichst niemanden, vor allen Dingen aus den kleineren und mittleren Einkommensgruppen, ungerecht belastet.
Genau, und das ist eben überhaupt nicht einfach, sagt Svenja Schulze. Deswegen gibt es eben auch nicht nur ein, sondern gleich drei Gutachten heute. Hintergedanke dabei ist übrigens auch, dass man eben von mehreren Seiten das Ganze wissenschaftlich flankiert haben möchte. Also es ist nicht nur das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung einer der Autoren dieses Gutachtens, sondern auch das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft und das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung. Sie sehen also eine Mischung aus einem, ja, sozialwissenschaftlichen, wirtschafts- und eben ökologisch-wissenschaftlichen Ansatz. Und damit ist die Mischung auch klar, die politische Botschaft, die die Umweltministerin daraus ableitet, dass sie eben drei Forderungen aufstellt bei der Umsetzung dieses CO2-Preises. Sie möchte den Klimaschutz berücksichtigt haben, sie möchte, dass ein künftiger CO2-Preis praktikabel ist und sie möchte eben, wie schon erwähnt, ungerechte Belastungen gerade für mittlere und kleinere Einkommensgruppen vermeiden.
Und welche Konsequenzen will sie daraus dann jetzt ziehen? Was heißt das dann in der konkreten Umsetzung?
Naja, am Punkt der konkreten Umsetzung sind wir ja eben noch nicht. Svenja Schulze will die Vorstellung dieser Gutachten heute ausdrücklich als Debattenbeitrag verstanden wissen. Sechs Punkte seien wichtig. Zum einen, dass man nicht den CO2-Preis zu einem Allheilmittel erklären darf, sondern dass es eines Maßnahmenmixes bedürfe. Dass das Geld, was aus einer CO2-Abgabe eingenommen wird, dass das nicht in die Staatskasse fließen darf, sondern quasi an die Bürger oder an die Unternehmen zurückfließen soll, zum Beispiel in Form einer sogenannten Klimaprämie. Gegebenenfalls ist angedacht, dass man auch für Verbraucher und Unternehmen die Stromkosten senken könnte. Und was das zum Beispiel ganz konkret für den Benzinpreis im Jahre 2030 bedeuten könnte, das hat Uwe Nestle durchgerechnet vom Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft.
Bei den Spritpreisen kann man ungefähr sagen, pro 10 Euro pro Tonne CO2 steigt der Spritpreis um 3 Cent pro Liter. Das heißt, bei 180 Euro läge der Spritpreis um die 54 Cent über dem Preis, wo er sonst wäre.
Ja, Herr Römermann, weiter war hier heute auch Thema in der Bundespressekonferenz, was denn die Unternehmen, wie man sie denn entschädigen kann, wenn dieser CO2-Preis kommt. Wie würden Sie denn diese Einnahmen erhalten, die dann zurückgezahlt werden sollen? Da ist der Vorschlag, den die Bundesumweltministerin andeutete, dass man zum Beispiel Handwerker oder auch Krankenpflegedienste entlasten könnte durch einen Investitionskostenzuschuss, beispielsweise wenn sie auf E-Autos umsteigen. Ganz wichtige Frage war auch noch, wie erhebt man denn so einen CO2-Preis überhaupt? Da ist die Idee aus den Gutachten, dass man eben die bestehenden Energiepreise ganz einfach erhöht. Und schließlich die Höhe des Preises, was würde uns das Ganze überhaupt kosten? Da haben alle drei Gutachter übereinstimmend von den Instituten eine schrittweise Erhöhung des CO2-Preises vorgeschlagen. Man würde also anfangen im kommenden Jahr 2020 bei etwa 35 Euro pro Tonne, würde dann herauskommen in 10 Jahren im Jahre 2030 bei 180 Euro pro Tonne CO2.
Und nur ganz kurz, wie stehen die Chancen, dass diese Vorschläge jetzt tatsächlich umgesetzt werden? Höhere Steuern und Energiekosten sind ja eher nicht so beliebt.
Ich denke, dass es noch ein starkes Ringen miteinander geben wird unter den Koalitionspartnern hier in Berlin, SPD, CDU und CSU. Bedenken wir nur, dass die Union bislang immer angekündigt hat, mit uns gibt es keine Steuererhöhungen. Auch der soziale Aspekt ist der Union sehr wichtig. Wir haben ein Treffen des sogenannten Klimakabinetts der Bundesregierung am 18. Juli. Da wird erstmals über diesen CO2-Preis konkret in diesem Gremium beraten. Und im September erst nach der Sommerpause werden wir Entscheidungen haben.
Die Bundesumweltministerin will den CO2-Ausstoß verteuern. Danke, Barbara Schmidt-Matern, für diese Information. Wenn alles klappt, dann könnte der CO2-Ausstoß durch die höheren Preise ja vielleicht tatsächlich sinken. Doch ob das allein reicht, um den Klimawandel zu stoppen oder auch nur auf ein erträgliches Maß zu begrenzen, das ist die große Frage. Denn in den vergangenen Jahrzehnten wurden schließlich schon Unmengen von CO2 in die Atmosphäre gepustet. Wie sich das CO2 zumindest teilweise wieder aus der Atmosphäre holen lässt, damit haben sich Forscher der ETH Zürich beschäftigt. Die entsprechende Studie wurde gerade im Fachmagazin Science veröffentlicht und ihre Empfehlung ist klar: Bäume pflanzen. Und zwar im ganz großen Stil, also riesige Flächen aufforsten. Dietrich Karl Meurer berichtet.
So, this is what you have today. And by just like.
Der Ökologe Jean-François Bastin sitzt in der Technischen Hochschule ETH Zürich vor seinem Computer und erklärt eine Landkarte auf dem Bildschirm. Auf der Karte sind die Flächen mit unterschiedlich grünen Schattierungen angezeigt, ganz ähnlich wie bei einer Karte, mit der beim Wetterbericht die Temperaturen dargestellt werden, nur viel detaillierter. Also hier sehen Sie lauter farbige Pixel von weiß bis grün. Das stellt die Dichte des Baumbestands dar. Wenn es hier also etwas heller ist, bedeutet das, dass Sie hier die Anzahl der Bäume ein wenig erhöhen könnten, um 10 oder 20%. Die Karte ist das Ergebnis einer Studie, die nun im renommierten Wissenschaftsmagazin Science veröffentlicht wurde. Der 33-jährige Belgier Jean-François Bastin ist einer der Autoren. Grundlage ist, was jeder im Biologieunterricht lernt. Bäume nehmen Wasser und das für den Klimawandel verantwortliche Kohlendioxid auf und wandeln es in der Photosynthese in Zucker und Sauerstoff um. In ihrer Studie haben die Forscher nun genau berechnet, welche Flächen weltweit im Kampf gegen den Klimawandel für die Aufforstung zur Verfügung stehen würden. Jean-François Bastin. Wir können etwas weniger als 1 Milliarde Hektar bepflanzen. Das entspricht etwa der Fläche der USA und würde etwa 205 Milliarden Tonnen Kohlenstoff binden. Das ist etwa ein Viertel von dem, was wir heute in der Atmosphäre haben. Gemeinsam mit den derzeit rund um den Globus existierenden Waldflächen von 2,8 Milliarden Hektar bestünde das Potenzial, 2/3 der von Menschen verursachten Kohlendioxidemissionen aufzunehmen. Durch Aufforstung könne man das vom Weltklimarat beschlossene Ziel erreichen, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Bäume pflanzen sei damit das wirksamste Mittel im Kampf gegen den Klimawandel, so Jean-François Bastin. In Sachen negativer Emissionen, also des Abbaus von Kohlenstoff aus der Atmosphäre, ist das wirklich die unglaublichste Waffe, die wir in unseren Händen halten. Und es ist eine Technologie, die für jedermann zugänglich ist. Aber natürlich können wir dennoch nicht einfach weiter fossile Brennstoffe so verwenden und uns so ernähren, wie wir es bislang tun. Wir müssen die Art und Weise, wie wir leben, in Frage stellen. Das größte Potenzial zur zusätzlichen Bewaldung haben der Studie zufolge die flächenreichen Länder Russland, Kanada, die USA, Brasilien, Australien und China. Bei ihren Berechnungen haben die Forscher nicht einfach die Landkarten genommen, sie haben verschiedenste topografische Merkmale berücksichtigt, wie etwa Steigungen, erklärt der Ökologe Jean-François Bastin. Und wir haben eine quantitative Bewertung durchgeführt und das erstmals weltweit. Für unsere Berechnung der potenziellen Flächen haben wir natürlich bestehende Waldgebiete abgezogen, aber auch Gebiete, in denen wir Ackerland haben, denn wir wollen keine Konkurrenz zur Produktion von Lebensmitteln. Und dann haben wir natürlich auch Städte ausgelassen. Bei der Aufforstung im Kampf gegen den Klimawandel müsse man jedoch schnell vorgehen, sagt Jean-François Bastin, denn es dauert Jahrzehnte, bis die Wälder ihr volles Potenzial als CO2-Speicher entwickelt haben.
Bäume pflanzen gegen den Klimawandel, das war der Beitrag von Dietrich Karl Meurer. Glaubt man den Fans der neuen Gentechnikmethode CRISPR-Cas, ist es inzwischen kinderleicht, Organismen gentechnisch zu verändern. Einfach, schnell und billig geht das. Tatsächlich gibt es beispielsweise in den USA inzwischen sogar regelrechte Gentechnik-Baukästen zu kaufen. Mit einfacher Anleitung für eigene Experimente, wie ehedem der Chemiebaukasten für Kinder. Viele Händler liefern solche Sets auch an deutsche Kunden. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit warnt jetzt jedoch nachdrücklich davor, solche Gentechnik-Sets zu bestellen. Daniela Siebert berichtet.
Es ist überraschend einfach, einen Gentechnik-Baukasten für Anfänger im Internet zu finden. Ich gebe in eine Internetsuchmaschine die Begriffe CRISPR, Kit und Lernen ein und bekomme sofort Anzeigen von einschlägigen Anbietern, wenn auch auf Englisch. Einer davon bietet etwa für gerade mal 160 US-Dollar einen Baukasten an, der unter anderem Escherichia coli-Bakterien enthält, eine Pipette, Petrischalen, Handschuhe, verschiedene Plasmide und eine Anleitung fürs Experimentieren. Mit diesem Kit könnte ich eine Bakterie so verändern, dass sie auf einem Nährmedium gedeiht, auf dem sie ohne Manipulation nicht wachsen würde. Solche Do-it-yourself-Baukästen treiben den Experten im BVL, dem Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, die Sorgenfalten auf die Stirn.
Uns machen generell Gentechnik-Baukästen Sorgen, die eben an Endverbraucher gerichtet sind und mit denen Endverbraucher dann gentechnisch veränderte Organismen herstellen oder in denen vielleicht schon gentechnisch veränderte Organismen auch enthalten sind. Der Import ist immer dann verboten, wenn eben in diesen Baukästen selber schon ein gentechnisch veränderter Organismus enthalten ist und man eben nicht über eine gentechnische Anlage verfügt, in der man legal damit arbeiten kann.
Sagt Jens Karmann, Jurist in der Gentechnikabteilung des BVL. Solche behördlich kontrollierten Anlagen besitzen Privatpersonen normalerweise nicht, sondern wollen eher mal in Küche, Werkstatt oder Kinderzimmer die neue Methode ausprobieren. Das Importverbot für Privatpersonen beruhe auf den Regelungen des Gentechnikgesetzes, so Karmann, und das greift in dem Moment, in dem das Paket über die deutsche Grenze kommt. Stecken in dem Baukasten keine gentechnisch veränderten Organismen, dürfen Privatpersonen ihn zwar legal importieren und besitzen, arbeiten dürfen sie damit aber trotzdem nicht. Sie dürfen also keine Organismen gentechnisch verändern und erst recht nicht in die Umwelt gelangen lassen.
Das ist dann eben strafbar mit einer Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe.
Wie oft unbefugte Privatpersonen schon zu Unrecht Gentechnik-Kits inklusive gentechnisch veränderte Organismen nach Deutschland importiert haben, kann Karmann nicht sagen. Ihm ist nur eine einstellige Zahl von Fällen bekannt, die durch wachsame Zöllner bekannt wurden. Im Bundesamt geht man davon aus, dass sich vor allem junge Menschen für solche Baukästen interessieren, solche mit Spaß an der Wissenschaft und an Experimenten. In seiner warnenden Fachmeldung appelliert das BVL daher auch gezielt an Schülerinnen und Schüler und verweist auch auf Online-Kurse zum Biohacking. Die sind nicht verboten, sagt der Jurist.
Jeder, der sich für so eine Technik interessiert, kann sich natürlich darüber informieren. Aber wenn man halt selber dann tätig wird, aktiv mit Organismen arbeitet und diese dann gentechnisch verändert, dann braucht man eben eine gentechnische Anlage.
Gentechnik-Kits, die schon gentechnisch veränderte Organismen enthalten, dürfen deshalb tatsächlich nur die Betreiber von gentechnischen Anlagen importieren und die müssen dafür einen Projektleiter und einen Beauftragten für die biologische Sicherheit haben. Außerdem werden sie behördlich überwacht, betont Karmann. Das BVL rät Privatpersonen daher dringend vom Kauf solcher Produkte ab. Diese Empfehlung teilt Isabel Bartram vom Genethischen Netzwerk. Die Molekularbiologin glaubt, dass viele Laien die Gefahr der Technik unterschätzen, auch Biohacker.
Ich finde das sehr problematisch, denn die erlauben es eben, dass Leute das zu Hause ausprobieren und denken, das ist relativ gefahrlos. Bei diesen kleineren Experimenten sind vielleicht die Gefahren nicht so hoch, aber man kann die ja auch noch anders anwenden als in diesen Kits, das angegeben ist. Und es ist schon schwierig, wenn Leute dann vielleicht auch andere Organismen verändern können.
Ein Risiko sei die Freisetzung in die Umwelt, ein anderes die verrückten Ideen, auf die manche kommen. Isabel Bartram weiß von einem Biohacker, der sich selbst per Genmanipulation von HIV heilen wollte, oder einem anderen, der die eigene Muskelkraft so erhöhen wollte. Doch selbst wenn die Anwender einfach nur neugierig auf die Technik sind, bleiben die Gentechnik-Kits eine Gefahr.
Gerade bei CRISPR-Cas kommen ja immer mehr Studien raus, die zeigen, dass es gar nicht so präzise ist, dass man da auch Sachen verändern kann, die man nicht verändern wollte.
Bei den gentechnisch veränderten Organismen, die sie in den Baukästen der Internetanbieter gefunden hat, ging es um fluoreszierende Organismen, die durch eine Genveränderung im Dunkeln leuchten, und um Bakterien, die gegen bestimmte Antibiotika resistent gemacht werden konnten. Wer Kits mit solchen Organismen importiert, begeht zwar nur eine Ordnungswidrigkeit, aber wer erwischt wird, muss mit empfindlichen Geldstrafen rechnen. Die Bußgelder könnten bis zu 50.000 Euro betragen, warnt das BVL. Die zahle, wer bestellt hat. Die Ware wird beschlagnahmt.
Der Beitrag von Daniela Siebert. Hacks und spektakuläre Datendiebstähle, auch bei bekannten Firmen, haben in den vergangenen Jahren immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Was das für Verbraucher bedeutet und wie wir wieder die Kontrolle über unsere Daten bekommen könnten, das war gestern Abend das Thema beim Bonner Dialog für Cybersicherheit. Jörg Sauerwein war dabei.
Viele Menschen gehen im Internet immer noch viel zu leichtfertig mit ihren Daten um. Darin waren sich die Experten beim Bonner Dialog für Cybersicherheit einig. Und das, obwohl inzwischen die Gefahren von Datendiebstahl und Missbrauch immer häufiger zum Thema werden, sagt der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber.
Manchmal führt das Wissen aber nicht zum richtigen Handeln. Also ich verwende das gleiche Passwort bei allen Diensten und dann ist es noch möglichst einfaches. Ich achte nicht darauf, was ich veröffentliche. Ich habe 3-4 Dienste parallel. Ich nutze dann Facebook auch für die Anmeldung in meinem Cloud-Dienst. Und wenn dann der Facebook-Account gehackt wurde, kommt man an alle meine Daten im Cloud-Dienst auch heran. Da muss noch einiges passieren.
Auch bei Diensten wie Facebook, WhatsApp und Co. wüssten immer mehr Nutzer eigentlich durchaus um die Risiken. Theoretisch. In der Praxis hakt es dann aber häufig, erklärt die Bonner Informationsrecht-Professorin Luisa Specht-Riemenschneider.
Es hakt deshalb, weil es bequem ist, meine eigenen Daten hinzugeben, weil ich auch in gewissem Sinne eine Gegenleistung dafür bekomme. Ich kann die Plattform, auf der ich die Daten hingebe, nutzen. Ich kann den Messenger-Dienst nutzen.
Privacy Paradox nennen die Wissenschaftler diese Kluft zwischen dem abstrakten Wissen über die Bedeutung des Datenschutzes einerseits und konkreten Verhaltensänderungen auf der anderen Seite. Die Menschen seien oft einfach zu bequem, glaubt Specht-Riemenschneider. Wie man dagegen steuern kann, das wird zunehmend erforscht. Noch gäbe es allerdings keine konkreten Lösungen.
Ich glaube aber, dass der Weg eher dahin geht, dass wir die Technik angehen müssen. Wir müssen schauen, dass Technik nicht mehr so viele Daten abfließen lässt, wie das heutzutage noch häufig der Fall ist. Wenn wir Technik so programmieren, dass Datenschutz by default eingestellt ist, dann haben wir, glaube ich, eine gute Chance, über eine solche Regulierung sehr viel mehr Kontrolle über die Daten zu erlangen.
Heute ist aber vor allem der einzelne Nutzer gefragt, sagt der Datenschutzbeauftragte Kelber. Mehr Eigenschutz, gesunder Menschenverstand, zum Beispiel beim Öffnen von fragwürdigen E-Mails. Und jeder Anwender sollte sich immer fragen, welche Daten er auf unterschiedlichsten Wegen den großen Konzernen zur Verfügung stellt. Dieses Ausmaß sei längst noch nicht jedem bewusst.
Die schneiden mit welcher Geschwindigkeit sie tippen, welche Gemütslage sie gerade haben, ob sie gezögert haben, versuchen ihre Stimme zu analysieren, ihren Gesichtsausdruck. Und diese Datensammlungen werden schon von diesen Konzernen gegen sie verwendet. Sie sind da ja nicht deren Kunde, sondern sind eigentlich das Opfer oder das Produkt, je nachdem, wie man es sieht. Sondern sie sind natürlich in der Gefahr, auch nochmal von Dritten verwendet zu werden, von Kriminellen oder für illegitime Zwecke wie damals Cambridge Analytica.
Die Datenanalysten sollen im US-Wahlkampf Millionen Facebook-Nutzer mit speziell auf sie zugeschnittenen Wahlkampfbotschaften beeinflusst und damit Donald Trump ins Präsidentenamt verholfen haben. Der für Sicherheitsthemen bei der Telekom verantwortliche Axel Petri findet es immer wieder erstaunlich, wie viel die Menschen im Netz über sich mitteilen. Deshalb müsse man ihnen mit einfachen Worten klarmachen, was sie da tun.
Wenn sie genau das den Leuten erzählen, du würdest doch auch deine Haustür nicht aufstehen lassen, wenn du in den Urlaub fährst, oder du würdest auch keinen Zettel an die Tür hängen, ich bin die nächsten 2 Wochen auf Mallorca, da würde niemand auf die Idee kommen. Bei Facebook und sonstigen sozialen Netzwerken machen wir das. Wir teilen diese Informationen mit der ganzen Welt dort draußen und das ist eine große Fundgrube für all die es böse mit uns meinen.
Experten befürchten, dass Kriminelle oder diejenigen, die unsere Daten missbrauchen, allerdings auch in den nächsten Jahren noch aus dem Vollen schöpfen können. Denn persönlicher Mitteilungsdrang oder Bequemlichkeit könnten weiterhin über alle Vernunft hinweg dafür sorgen, dass auch in Zukunft noch viel mehr persönliche Daten massenhaft ins Netz kommen. Und das Internet vergisst so gut wie nichts.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Urlaubsflüge zu Schnäppchenpreisen, damit werben viele Billig-Airlines. Doch zu den ausgelobten Ticketpreisen, da kommen dann oft genug noch eine ganze Reihe von Nebenkosten dazu. Was dabei zu beachten ist, dazu der Verbrauchertipp von Thomas Wagner.
12 Airlines getestet und nicht immer für gut befunden. Andreas Hölzel vom ADAC München.
Wer einen Flug bucht, sollte nicht nur auf die reinen Ticketpreise achten. Denn fast immer kommen Zusatzkosten hinzu, die den Endpreis deutlich steigen lassen. Im Schnitt kamen bei unseren Testbuchungen nochmal rund ein Drittel des Flugpreises obendrauf.
Denn häufig fallen sogenannte Flugnebenkosten an, die im Ticketpreis so nicht enthalten sind. Das geht bereits beim Check-in los. Wer nämlich mit einem vermeintlich günstig im Internet gebuchten Ticket an den Check-in-Schalter geht, zahlt extra. Darauf weist Oliver Butler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hin.
Wichtig ist, nach der Buchung sich innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens den Online-Check-in zu wählen. Kommt man nämlich an den Flughafen, entstehen hier erhebliche Sondergebühren für das Einchecken am Flughafen selbst. Hier kann ein Check-in am Flughafen durchaus einmal zusätzlich 50 Euro pro Person ausmachen.
Summen in ähnlichen Größenordnungen können auf einen Fluggast zukommen, der sein Gepäck nicht bereits vorab online hinzubucht. Hier lohnt sich ein Blick ins Kleingedruckte des Tickets. Ist Gepäck dabei und wenn ja, wie groß darf es sein? Gerade bei Low-Cost-Airlines müssen Koffer und Taschen, die als Gepäck eingecheckt werden, oft zusätzlich bezahlt werden. In der Regel empfiehlt es sich, diese Gepäckstücke vorab übers Internet einzuchecken. Wer das nicht tut, kann am Flughafen eine böse Überraschung erleben.
Die Verbraucher waren dann am Flughafen und haben pro Gepäckstück nochmal 75 Euro extra bezahlen müssen.
Hinzu kommt, häufig ist dem Fluggast bei der Online-Buchung nicht so recht bewusst, ob er nun ein Gepäckstück mitgebucht hat oder nicht. Die entsprechenden Passagen sind reichlich kompliziert und manchmal bewusst missverständlich formuliert, vermuten Verbraucherschützer und betroffene Fluggäste wie Vielflieger Hans-Peter Schmutz aus dem Schwarzwald.
Ich habe mich eingeklickt und habe gedacht, ich habe mit Gepäck gebucht und siehe da, am Schalter war es eben nicht so. Also durften wir 50 Dollar extra bezahlen. Das war unübersichtlich. Ich wurde schlichtweg hereingelegt.
Zusätzliche Kosten kann es auch beim Handgepäck geben. Grundsätzlich ist, so Oliver Butler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, zwar immer ein Handgepäckstück frei, allerdings auf die Größe kommt es an. Und die sei bei vielen Airlines auf den Zentimeter genau vorgeschrieben.
Sobald der Koffer hier etwas größer ist beim Handgepäck, sind schon Zusatzkosten fällig. Die können sehr erheblich sein. Das sollte man hier auf jeden Fall nochmal ins Kleingedruckte sehen.
Erheblich billiger ist es auch, auf die von den meisten Airlines vorgesehene Online-Sitzplatzreservierung zu verzichten, denn
mittlerweile hat es sich durchgesetzt, dass Sitzplatzreservierungen ein Zusatzentgelt kosten. Hier muss man damit rechnen, dass da ohne weiteres pro Person nochmal 10, 20 Euro je nach Airline auf einen zukommen können.
Wer als Kleingruppe oder als Familie dennoch zusammensitzen will, kann sich aber, so Verbraucherschützer Butler, eines Buchungstricks bedienen.
Also hier würde es sich anbieten, dass man einen Sitz sich von der Airline einfach zuweisen lässt, der ist ja weiterhin kostenfrei, und dann aber einen Sitzplatz direkt neben dem Wunschpartner dann wählt, sodass man dann die Hälfte der Kosten letztendlich nur noch hat.
Was in der Theorie leichter klingt, als es in der Praxis wirklich ist. Und manche Airlines haben die Option Sitzplatzzuweisung ohne Gebühren ziemlich gut im Dickicht ihrer Buchungsplattform versteckt.
Wie massenhaft Nebenkosten Billigflüge verteuern können, das war der Verbrauchertipp von Thomas Wagner. Und den können Sie nachhören im Internet unter www.deutschlandfunk.de oder in unserer DLF-Audiothek-App für Smartphones und Tabletcomputer. Nach den Nachrichten meldet sich hier gleich meine Kollegin Sandra Schulz mit den Informationen am Mittag. Bei ihr geht es auch nochmal um die Diskussionen über eine CO2-Bepreisung. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.